Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
Ein herzliches Hallo bei Zeit für mich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Damir Djukic, Handballtrainer bei der Sportunion, die Falken St. Pölten. Und der Damir, der kann auf eine äußerst erfolgreiche Handballkarriere zurückblicken. Und interessanterweise, und ich glaube, das ist ja so aus deiner Lebensgeschichte entstanden, gibst du jetzt eben auch Vorträge zu den Themen Flucht und Migration, Integration durch Vereine und Sport. Finde ich sehr spannend. Das entsteht so wie der Podcast, eben auch in Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Büro für Diversität. Und ja, dann schauen wir uns deine Geschichte mal gleich an und gehen dann sozusagen Schritt für Schritt dazu über, wie es zu diesen Vorträgen kam. Damir, herzliches Hallo.
Dankeschön, hallo zurück.
Ja, wie bist du nach Österreich gekommen?
Zu Österreich bin ich geflüchtet, damals 1992, als der Balkankrieg angefangen hat. 1991, glaube ich schon. Und wir waren dann in Mostar bei uns zu Hause. Anfang 92 sind wir von Mostar nach Split einmal geflüchtet. Dann weiter in den Norden von Kroatien. Dann waren wir ein paar Monate in Slowenien in einem Flüchtlingslager. Ja, und schließlich, als man dann wirklich draufgekommen ist, okay, das dauert jetzt länger, dieser Krieg, weil es war am Anfang so, ja, es wird ein paar Wochen dauern, dann kommen wir nach Hause zurück. Und ja, dann hat man schon gemerkt, das dauert länger und es wird immer schwieriger, in Ex-Jugoslawien zu bleiben, in Slowenien. Und dann ist dann zuerst mein Vater nach Österreich gekommen, in ein Flüchtlingslager, nach Dreiskirchen. Er wurde dann mit anderen bosnischen Flüchtlingen, sind sie dann nach St. Pölten gekommen. Und wir sind dann so ein paar Wochen später, sind wir nachgekommen. Mit meiner Schwester, meiner Mutter.
Aha, Wie hast du das empfunden, dieses, ich sage jetzt einmal, Ankommen?
Ja, erstens schön, weil es wieder Zusammenkunft mit meinem Papa war, weil er war mit uns, also er ist nicht mit uns geflüchtet, sondern er hat halt Kriegsdienst leisten müssen.
Ja.
Und wir waren so, gefühlt war es sehr lang, aber es waren so um die 3 Monate waren wir getrennt. Und er ist dann nach Slowenien gekommen und das, also eigentlich, er ist geflüchtet vom Krieg und dort hat er halt nicht bleiben dürfen. Also im Endeffekt war ein Deserteur und ist halt dann nach Österreich. Und da waren wir dann auch dann wieder nochmal, also war 3, 4 Tage bei uns in Slowenien. Dann waren das circa auch wieder so 3 oder 6 Wochen. Bin mir nicht ganz sicher, weil es wirklich lang her ist. Und dann sind wir nachgekommen. Und es war halt natürlich super, weil wieder die Familie zusammengekommen ist. Und es war auch für uns Kinder auch schön, weil auch andere Familien da waren, andere Kinder. Also das Flüchtlingslager war im heutigen Sonnenpark, in der Spratzer Kirchenweg. Und ja, für uns als Kind war es schön, hierher zu kommen. Ich glaube, für Erwachsene ist das dann schon etwas ganz anderes, wenn du ein neues Land, neue Sprache, aber für uns war es schön.
Wie alt warst du damals?
8 Jahre.
Okay.
Ich war 8, meine Schwester 10.
Okay. Welche Erinnerungen hast denn du an deine Schulzeit?
Schulzeit auch schöne. Also wir sind zuerst in eine Flüchtlingsklasse gekommen. Wir haben gestartet in einer Flüchtlingsklasse. Sozusagen alle Flüchtlinge aus diesem Flüchtlingslager sind in eine Klasse in der Franz-Jonas-Volksschule zusammengekommen. Da hatten wir eine bosnische Lehrerin und eine österreichische Lehrerin, die den Unterricht gemeinsam geleitet haben. Sie haben Englisch kommuniziert miteinander. Und es war dann so, dass wir halt in Deutsch und anderen Sachen unterrichtet worden sind. Und das war im ersten Semester. Und im zweiten Semester sind wir dann jeweils einen Tag in eine normale Klasse rein, also in unserer Altersstufe. Und es war dann so, glaube ich, unter der Woche ein Mittwoch, wo wir dann nicht in der Flüchtlingsklasse waren, sondern in einer normalen österreichischen Klasse. Ja, und das hat uns halt die Integration ziemlich erleichtert. Und das Jahr darauf wurden wir dann alle in sozusagen einen normalen, in den Regelunterricht eingeführt.
Flüchtlingsklasse, ist es sowas wie eine Klasse, sag ich mal, so Migrationshintergrund
Na,
mit?
es waren eigentlich alle Flüchtlinge aus dem Bosnienkrieg. Also die Kinder, die in diesem Flüchtlingslager waren, waren in einer Klasse und alle im Volksschulalter. Ich glaube, wir waren um die 20, 25 Kinder circa. Also die Klasse war, es war wie eine normale Schulklasse für uns, nur halt von erster bis vierter Schulstufe. Und das Primärziel war Deutsch zu lernen, aber natürlich auch Mathematik und ich kann da jetzt echt ehrlich sagen, ob wir da irgendwie andere Sachen auch gelernt haben, was man sonst noch in der Volksschule macht. Also, aber es war angenehm. Wir sind gut aufgenommen worden in der Schule. Ich hätte jetzt keine negativen Erinnerungen. Also wenn ich an die Schule zurückdenke, war das irgendwie was, für mich was ganz Normales. Wir sind dorthin. Man hat sich jetzt nicht irgendwie angefühlt wie ein Außenseiter. Vielleicht manche schon. Also es ist natürlich immer was anderes, ob es man mit 8 oder 10 Jahren also hinkommt. Ein 2 Jahre Unterschied sind in dem Alter ziemlich groß. Aber für mich war es eigentlich super.
Okay, das freut mich. Wie bist du dann zum Handball gekommen?
Das war ein Zufall. Und zwar, ich bin eigentlich zum Fußballtraining gegangen in der Neigungsgruppe damals. Und ein Bekannter, also der Zitzek Stefan, der ist jetzt auch beim Basketball in Saarbrücken, der habe ich gekannt und der war beim Handball und der hat eigentlich dann zu mir gesagt, na, das Handballtraining war direkt nach dem Fußballtraining. Und der war auch beim Fußballtraining, der hat zu mir gesagt, ja, bleib einfach auch noch beim Handball. Und ich bin dann einfach dort geblieben. Nachher habe ich ziemliche Probleme zu Hause bekommen, weil ich hätte eigentlich schon um 15 Uhr zurück sein müssen und bin aber dann erst um 16:30 Uhr gekommen. Aber ja, mir hat es gefallen dann und bin dabei geblieben. Und ja, meine Schwester hat früher Handball gespielt in Mostar. Also Mostar hat eine ziemlich gute Damenhandballmannschaft gehabt, schon immer. Also Handball war für mich schon ein Thema, also nichts Neues. Und ja, bin dann auch dabei geblieben.
Ja, und du hast da dann richtig Feuer gefangen, ne?
Ja, also hat ziemlich viel Spaß gemacht. Natürlich, ich hatte ein bisschen kleine Vorteile. Ich war groß, ist gut für einen Handball. Das heißt, man hat halbwegs schnell einen Erfolg. Und ja, wenn man erfolgreich ist und das Training gut läuft, dann bleibt man eher dabei, als wenn es am Anfang nicht so angenehm ist.
Und wie oder wann hast du gemerkt, dass das sich auch zu einer Karriere ausbauen könnte?
Also dadurch, dass wir in Saarbrücken wirklich einen guten Trainer gehabt haben, das gute Trainer, wir waren halbwegs erfolgreich, so niederösterreichischer Meister, sind zu Staatsmeisterschaften gefahren und dann haben sich halt auch andere Spieler im Verein gut entwickelt, sind dann zu anderen Vereinen gewechselt oder halt ins Ausland und dann merkt man, okay, na, das ist möglich. Und ja, dann trainiert man einfach mehr. Ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort, den richtigen Trainer. Natürlich auch meine größten Vorteile, muss man auch sagen. Und ja, plötzlich ist man halt interessant oder so für das österreichische Nationalteam. Allerdings hatte ich noch nicht die Staatsbürgerschaft. Da merkt man, da könnte es vorangehen. Und dann versucht man es natürlich, dann irgendwann denkt man, ja, warum versuche ich es nicht, aus meinem Hobby einen Beruf zu machen? Ist ja toll. Ja, und immer so den nächsten Schritt. Und irgendwann so mit 17, 18 war es klar, also wenn jetzt nichts Gröberes kommt, dass ich eine Karriere einschlagen kann. Und von da war es auch klar, okay, dem widme ich mich.
Und du warst ja dann auch ziemlich viel im Ausland.
Stimmt, ja. Also ich war zuerst in Bregenz. Das war
Ja.
sozusagen meine erste Auslandsstation. 2 Jahre und dann bin ich nach Spanien. Dann bin ich 4,5 Jahre war ich dann in Spanien. Und dann hat aber die Wirtschaftskrise die spanischen Vereine ziemlich hart getroffen. Da war dann ziemlich schnell das Geld weg, weil halt viel über Förderungen, über Stadt oder über halt Firmen gekommen ist, die von der Wirtschaftskrise betroffen waren. Dann war ich kurz in Slowenien. Der Stopp war in Leoben und dann nach Ungarn. Ein
Okay.
Jahr. Und ja, also insgesamt habe ich 6 Jahre im Ausland gelebt. Tirol ist so auch wieder was dazwischen, sage ich mal.
Und wie ist es dir da mit der Sprache gegangen? Weil ich meine, es ist ja interessant, jetzt hast du eigentlich dann Deutsch gelernt und ich denke mir, ich meine, zumindest ich selbst, ich war mal länger in Spanien und habe dann auch dort Spanisch gelernt, jetzt nur ganz, ganz basic. Aber ich habe es schon so empfunden, dass man, wenn man dann die Sprache kann, sie einfach auch ganz andere Optionen eröffnen.
Ja, auf jeden Fall. Also es war nicht einfach. Ich habe auch das Glück gehabt, wieder mit Serbokroatisch aufgewachsen, was eine ziemlich schwierige Sprache ist, dann Deutsch gelernt. So zwischen 12 und 16 hat mein Serbokroatisch ziemlich gelitten. Da habe ich schlecht gesprochen, weil ich einfach wenig Serbokroatisch gesprochen habe. Dann kommt halt auch Englisch in der Schule dazu. Dann habe ich Russisch auch gelernt im Gymnasium. Und ich glaube, diese ganzen Spracheinflüsse, die man dann hat und irgendwo im Kopf, erleichtert es einem halt noch eine neue Sprache dazu zu lernen. Spanisch ist eigentlich leicht zum Erlernen. Allerdings ist halt sozusagen das Spanisch, was man in der Schule lernt aus den Büchern, was ganz anderes, als die dann wirklich in Spanien sprechen. Genauso ist natürlich auch im Deutschen, weil das, was im Buch ist und dann, wie wir dann plötzlich hier in Niederösterreich oder St. Pölten oder im Vorarlberg reden, ist dann was ganz anderes. Aber ich hatte auch das Glück, ich komme dorthin und ich komme in eine Mannschaft, die aus 20 Spaniern besteht. Das heißt, ich bin gezwungen und die Spanier sprechen katastrophal Englisch und ja, sie sagen immer, sie können sich verteidigen ein bisschen auf Englisch, aber sonst gar nichts. Und das stimmt wirklich. Ich habe am Anfang geglaubt, ja, mit meinem Englisch komme ich schon durch, aber mit den Spaniern ist unmöglich. Und dadurch bist du halt einfach gezwungen, dass du die Sprache lernst. Und ja, dann macht man es. Erstens durch Bücher und durch Zuhören. Und dann sind halt immer Momente, vor allem, also ich sage immer in den Vorträgen, so die schlimmsten Momente sind, wenn man in den Supermarkt reingeht, man will was bestellen. Und der andere versteht er nicht. Und es wird dann auf einmal peinlich. Also, weil Leute warten, zum Beispiel sie wollen Wurst kaufen und da sind 5 Leute und niemand versteht dich. Und dann wird es gleich irgendwie peinlich und das will ich nicht nochmal erleben. Und das sind so Momente, wo du sagst, okay, ich will mich jetzt nicht verstecken, wenn ich einkaufen gehe, sondern ich will einfach das beherrschen. Und wenn mich irgendwie auf der Straße anspricht, will ich nicht irgendwie rot werden und sagen müssen, ich verstehe nicht zum Weitergehen. Und das sind dann so Momente, wo ich sage, ja, ich will mich integrieren, um es einfacher zu haben als für mich. Und dann merkt man auch, wenn man einfach spricht, dass die Leute einem helfen wollen, dass die Leute ja dann nicht, okay, dann reden die langsamer oder irgendwie bildlich versuchen, es einem zu zeigen. So wie wir hatten ein Restaurant unter unserer Wohnung. Und die Leute waren einfach super im Restaurant. Wenn wir irgendwas nicht verstanden haben, dann haben sie uns das Essen rausgebracht und gezeigt, was das ist. Also ich habe einmal, also der hat Kuteln bestellt, das war in der Suppe und die Suppe hat super gerochen und habe es bestellt und dann haben die aber gesehen, dass ich das eigentlich gar nicht esse, sondern nur, und dann haben die mir wieder was anderes gebracht oder ja, so die ersten 2 Wochen war immer nur Salat, weil halt in Salada versteht man ja, das ist dann der Salat, das wird schon passen und Pasta und Spaghetti, also das war so viel und dann traut man sich dann über andere Sachen. Aber ja, sobald man die Sprache und sobald man einfach zeigt, dass man will, ist es viel einfacher.
Ich denke mir, zum einen ist da natürlich Schule eine gute Brücke, aber hast du dann eben auch so den Verein als Brücke oder Stütze empfunden? Oder welche Rolle schreibst du Vereinen dahingehend zu?
Der Verein hat eine riesige Stütze, also die Kraft, weil man kommt einfach in eine Gemeinschaft und hat aber ein gemeinsames Ziel. Also ist jetzt, auch wenn man, das war ein Profiverein und natürlich ist da geht es halt um deinen Arbeitsplatz und was auch, aber trotzdem ist ein gemeinsames Ziel, Spiele zu gewinnen und mehr oder weniger, ja, mit deinem Hobby auch ein bisschen Spaß zu haben und als Mannschaft sich zusammenzufügen. Das ist eigentlich in jedem Verein so, ob das jetzt auf Top-Level ist oder in einer U12. Man kommt in eine Gemeinschaft, wo alle das Gleiche wollen. Und erstens das. Und zweitens, von 16 Leuten wird man schon zwei, drei finden, die man mag. Wo man auf der gleichen Wellenlänge ist oder so, wo man vielleicht in der gleichen Alter ist und die gleichen Gemeinsamkeiten hat. Und die helfen einem einfach weiter. Und man merkt auch, und vor allem dann im Sport, wenn man sozusagen in den Profibereich reinkommt, ist es ja nicht so, dass man meistens in dem Heimatverein das macht, sondern man wechselt Vereine. Man geht halt von einer Stufe zur nächsten und zur nächsten. Und dann weiß man ja, dass es halt nicht so einfach ist, sondern dass man ja, in eine neue Gemeinschaft kommt und dass am Anfang das nicht einfach ist, in eine neue Gemeinschaft zu kommen. Und dann unterstützt man einfach. Also jeder geht das durch. Ich habe es zum Beispiel in Bregenz auch erlebt, wo das meine erste Station war als Profi, wo dann von Älteren einfach aufgenommen wirst. Die sagen, ja, komm, geh mit auf einen Kaffee oder wir gehen jetzt nachher essen, kommst auch mit. Und dann ist man gleich drin. Und das merkt man aber schon, dass das eher kommt von Leuten, die sozusagen von außerhalb kommen, die das durchlebt haben, als Spieler, die im Verein dort aufgewachsen sind. Weil für die ist das dann das Natürlichste, dass die mit ihren Freunden da was machen oder nach Hause gehen. Oft leben die Spieler oft noch bei den Eltern und dann nach Hause gehen zu den Eltern und machen halt ihre Sachen. Und die Leute von außen, die wissen, okay, es ist schwierig, man verlässt seine Heimat, man verlässt seine Umgebung, man unterstützt den anderen. Und durch das entwickelt sich das dann einfach, wo dann die Leute einem helfen.
Spannend. Wie würdest du sagen, haben die so deine Auslandsaufenthalte geprägt?
Sehr. Also, in Bregenz habe ich gemerkt, wie wichtig Sprache ist, so dass man sich integriert, weil so Handball ist sehr, am Balkan ist der Handball sehr stark, also in Ex-Jugoslawien. Und wir hatten die Legionäre, die in Bregenz waren alle aus Ex-Jugoslawien. Konnten nicht die Sprache, konnten nicht Deutsch, das waren vier Legionäre, die konnten kein Deutsch. Und ich war so ein Bindeglied zwischen denen, also zwischen denen und Verein zu ihnen. Sie waren alle älter als ich und sie haben mir geholfen, sozusagen irgendwie als Handballer noch zu wachsen. Ich habe ihnen geholfen, sich sozusagen in Österreich einzufinden, in Bregenz einzufinden. Und da merkt man einfach, was das für Vorteile bringt, wenn man halt Sprachen beherrscht, wenn man kommunizieren kann, ja, der Freundeskreis oder wenn man halt ein Business, das Netzwerk erweitert sich einfach so um das Doppelte nur weil man kommunizieren kann. Und das konnten die anderen nicht. Und ja, das habe ich gemerkt und dann durchs Englisch, da gehe ich nach Spanien und es wieder, okay, Deutsch funktioniert jetzt nicht, Englisch ja, mit gewissen Spielern und du brauchst halt einfach das Spanische, um dort zu funktionieren als Mensch. Weil Ja, das Training ist 3 Stunden am Tag insgesamt, 4 oder auch wenn es manchmal länger dauert, 5 Stunden. Aber was machst du vom Rest vom Tag? Das heißt, du musst halt einfach funktionieren als Mensch und du musst dich wohlfühlen. Und wenn man einfach ins Restaurant gehen kann, ins Kaffeehaus, man fühlt sich wohl, weil man die Sprache kann, weil man weiß, was die Leute sprechen, dann ist es viel, viel angenehmer. Als man ist irgendwo, man hat ein komisches Gefühl. Also eine Sache aber im Spanischen, also neben zum Beispiel diesem Einkaufen, war im Spanischen fragt man, ob ein Sessel, also man fragt nicht, ob der Sessel frei ist, sondern man fragt, ob der Sessel besetzt ist. Und das war so ziemlich am Anfang, so nach ein paar Monaten waren wir in einer Gruppe, in einer Bar draußen gesessen, wie immer. Man kann in Spanien 11 Monate im Jahr draußen sitzen. Und da waren 3 Sessel frei. Und da kommt halt ein Herr, und der gerade mit seiner Familie dort sitzt und fragt halt und zeigt auf den Sessel. Und ich denke, er fragt nach dem Sessel. Und für mich war, er fragt, ob der Sessel frei ist. Und dann sage ich so, sie, sie, ja. Und okay. Und der sagt danke und geht weg und nimmt sich nicht den Sessel. Und was ist passiert? Und da habe ich dann so dann mit anderen Kollegen oder nachgeschaut, ich weiß nicht warum, aber ich bin dann draufgekommen, okay, ich habe mich eigentlich gefragt, ob der Sessel besetzt ist. Und ich habe ja gesagt. Und dann kommt seine Familie und wir bleiben aber weiterhin dort sitzen. Und die Sessel sind noch immer frei. Und dann denkt man sich, oh mein Gott, was glaubt der jetzt von mir? Ich habe zu ihm gerade gesagt, na, der Sessel ist nicht frei. Und es kommt keiner. Und das ist dann wieder so, was man, es ist peinlich. Es ist so ein bisschen, ja, man hat aber auch nicht die sprachliche Qualität hinzugehen und sagen, Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden, der Sessel ist frei. Und dann ist jedes Mal, wenn der Herr so rüber geschaut hat, wahrscheinlich hat er nicht einmal auf uns geschaut, aber man denkt sich, boah, der denkt sich jetzt sicher, was sind das jetzt? Die sind unhöflich, diese Ausländer. Und dann, ja, und solche Sachen erlebt man dann einfach nicht. Wenn man die Sprache beherrscht, ist alles schön und man wird sogar manchmal auch besonders dann behandelt, weil man ja nicht der 0815-Typ ist oder weil man ihre Sprache spricht, weil man auch eine andere Sprache spricht. Also das war auch die Spanier, die sind dann immer, kommen, boah, super, du sprichst so gut Spanisch. Und kannst auch noch Deutsch und Englisch, aber wir können gar nichts und so weiter. Das macht einen dann schon irgendwie ja so stolz, dass man erleichtert einem einfach vieles.
Ich denke mir, da kann man auch sagen, dass du in gewisser Weise auch ein Experte der Diversität bist, weil so wie sich das anhört, kommen ja da einfach viele Menschen zusammen aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Hintergründen. Ein Ziel hat man gemeinsam. Wie erfährst du das, Diversität? Weil ich denke mir, viele Menschen haben doch da noch ein Problem, wenn halt eben Unterschiede zusammenkommen. Wie erlebst du das? Oder hast du es erlebt?
Man erlebt es irgendwie gar nicht da drin, weil, wie gesagt, alle sind gleich. Das Einzige wirklich ist, wo man merkt, fühlt sich einer in die Mannschaft ein menschlich oder nicht. Sagen, lernt er die Sprache, versucht er sich zu integrieren und geht er mit auf einen Kaffee, geht er mit zum Essen oder versucht er unter sich zu bleiben. Und das ist dann eigentlich das Einzige, wo man dann sagt, okay, da macht man dann einen Unterschied. Sportlich eigentlich überhaupt nicht. So, dass man sagt, ja, der Spieler ist nicht so gut oder der Spieler, der ist eigentlich schlecht und hilft uns nicht wirklich weiter, sondern da geht es eher um das Menschliche. Und also man kommt rein und ich habe die Erfahrung gemacht, bis auf 2, 3 Leute haben sich fast alle super eingefügt. Und natürlich dann, wenn man älter wird, versteht man auch dann, okay, warum fügt sich jemand vielleicht nicht so einfach ein? Zum Beispiel ein ein Spieler in Bregenz, der sich nicht eingefügt hat, der ist aus Mazedonien gekommen und der ist halt frisch Vater geworden in Bregenz mit 24 Jahren. Ich war 21. Versteht man dann nicht, okay, warum fügt er sich nicht ein? Aber natürlich dann, wenn man älter wird, selbst Kinder kriegt, der kann halt nicht einfach so wie wir essen. Der muss nach Hause. Der muss sich auch um sein Kind und seine Frau kümmern, die auch neu ist. Das heißt, für ihn ist es nicht so einfach. Vielleicht hat er dann auch nicht die Zeit, die Sprache zu lernen, sondern ist dann einfach mit vielen Sachen einfach beschäftigt und ja, kann das nicht. Aber es gibt natürlich auch ein, zwei Personen, die dann einfach, das ist halt ihre Art und die wollen das nicht, die würden gerne sozusagen mit ihrer Familie bleiben. Und es akzeptiert, nachher erkennt man es und dann sagt man, okay, die sind einfach so als Jüngerer, versteht man es nicht. Aber ich habe dann auch gesehen, dass zum Beispiel die älteren Spieler bei uns, auch in Spanien, wir hatten ein paar, die waren über 30. Also ich war damals in Spanien, war ich dann 23. Die haben dann immer versucht, ein bisschen zu erklären, warum, dass das ja nicht, dass das egal ist, wenn der jetzt nicht mitgeht. Die haben halt einfach gesagt, der hat halt seine anderen Aufgaben. So wie Sie auch gesagt haben, Sie können nicht immer mitgehen, wenn wir nach dem Spiel, die haben uns gesagt, ich habe Familie, ich kann nicht gehen. Und ja, und durch sowas wird man einfach nicht schneller wachsen, aber man versteht einfach Sachen schneller. Warum, wie, und das ist halt nicht für jeden gleich. Es kommt jemand als Single irgendwo hin oder kommt jemand mit der Freundin, kommt jemand mit der Frau. Die Frau, die kann nicht einfach alleine zu Hause sitzen. Wie ist seine Frau? Wie ist die als Person? Integriert sie sich leicht? Kann sie die Sprache? Das sind dann so viele Sachen, die man bedenken muss. Irgendwo und ach, es ist wirklich sehr, sehr divers einfach. Es ist nicht so einfach. Ich sage auch, ich habe einfach Glück gehabt, dass ich in meiner Jugend, dass ich ein Mann bin oder dass ich ein Junge war, ein weißer Junge, mitteleuropäischer, der auch groß ist. Für Mädchen ist das Thema anders. Für meine Schwester war was anders, sich zu integrieren in Österreich. Es ist sicher was ganz anderes, wenn man schwarz ist und nach Österreich kommt, als wenn man weiß ist. Weil ich bin nicht aufgefallen. Also ich bin die ersten 3, 4 Jahre in Österreich nur aufgefallen, als ich den Mund aufgemacht habe und dann gesprochen habe. Und dann haben die gemerkt, ich bin ein Ausländer. Aber davor, wenn die meinen Namen noch nicht gewusst haben, so, ich hätte genauso aus Wagram stammen können. Es hätte keinen Unterschied. Aber bei jemandem, der anders ausschaut, ist schon mal, da ist eine irgendwie, ja, eine Distanz da. Und es ist dann nicht so einfach. Das Coole an Spanien war, ich habe auch anders ausgeschaut als die Spanier, aber eher so in einem, ich bin groß. Das ist was Besonderes. Ich bin nicht klein. Und dann kam immer das, okay, ja, was machst du? Seid ihr Basketballer? Und dann, wenn man Sportler ist, ist es halt auch in Spanien, im Sportland, ist das schon eher was Besonderes. In Österreich wird man Sportler nicht so positiv meistens angesehen. In Spanien war das anders. Ja, also ich hatte wenig negative Kontakte irgendwo im Ausland. Aber und das ist halt auch mein Glück, dass ich nie mit negativen Sachen eigentlich konfrontiert worden bin und dann immer positiv dem entgegengegangen bin. Es wäre wahrscheinlich schon was anderes gewesen, wenn ich irgendwo hinkomme und wenn ich nach Spanien gegangen wäre und die hätten über mich gelacht. Also schau dir den Großen an und aha, oder der redet gar nichts oder der kann gar nichts. Dann wäre auch ich hätte dann das Land nicht so positiv gesehen und wäre dann wahrscheinlich, ja, vielleicht sollte ich doch zurück nach Österreich und vielleicht war das ein Fehler. So war das immer, boah, super, es ist eigentlich cool, es ist alles super und also das ist für jeden anders. Also es ist auf jeden Fall auch wie, es klingt zwar blöd, es ist nicht das Gleiche für einen Jungen oder für ein Mädchen, für eine Frau und für einen Mann in neue Kreise zu kommen.
Was hat die denn eigentlich motiviert, das Schulprojekt zu starten? Also diese Vorträge zum Thema Flucht, Migration, Integration, Vereine und Sport.
Das war, also ich habe das in Spanien gemacht. Und zwar, das war damals die Idee vom Verein. Also der Verein hat sehr viel außerschulisches, also gemacht, ist in die Schulen, also ist in die Schulen gegangen, hat Projekte gemacht, Handballtrainings und Vorträge gegeben. Und da war dann, in einem Jahr habe ich das mit einem anderen Kollegen gemacht, wo wir in Schulen gegangen sind. Und ich habe sozusagen über meinen Fluchtweg, meine Karriere erzählt. Und er hat über seine Karriere erzählt. Und für mich war das schlimm, weil ich das auf Spanisch gemacht habe. Also das war, glaube ich, in meinem zweiten und dritten Jahr. Mein Spanisch war gut genug, aber halt nicht so gut, dass ich mich jetzt vor 100 Schulkinder stelle und rede. Das hat mir halt der Verein vorbereitet und ich habe dann das ausarbeitet. Und ja, wir haben das gemacht und ich glaube, wir waren so in 5, 6 Schulen. Ich war aber auch froh, wie das vorbei war. Und dann, also ich bin auch nach meiner Karriere oft hingefahren zum Verein, und weil das halt bei Madrid liegt und einfach die Stadt uns gefällt. Und war dann mit den Ex-Kollegen so im Gespräch und die haben mich gefragt, was ich in Österreich mache und wie. Und dann haben sie mich darauf angesprochen, ob ich diese Vorträge auch in Österreich halte. Und ich habe dann eigentlich gesagt, na, so auf der interessiert ja keiner. Wen interessiert sowas? Und die haben dann gesagt, na, also sie haben immer sehr gutes Feedback bekommen für die Sachen. Und so Schulen sind froh, wenn man sowas macht. Vereine, auch Städte. Also dieses Projekt ist auch bei ihnen über die Stadt gegangen und die haben gesagt, so Städte, Ämter sind froh, wenn solche Sachen passieren. Versuch's einfach, mach was, du wirst sehen. Die Leute nehmen das an. Und da haben wir gedacht, ja, okay, schauen wir mal. Und dann war auch so das Thema, wo die Jasmina Janic, ich weiß nicht,
Ja,
sagt ihr?
wir haben eine Folge gemeinsam gemacht,
Ah,
ja.
sehr cool. Und die hat ein Buch gemacht, ich glaube 30 Jahre Flüchtlinge in St. Pölten. Das war 2002. Und ich war auch dort, wie sie das vorgestellt hat. Und ihre Geschichte war ganz anders als meine. Ihre Geschichte war schon ein bisschen trauriger und sie hat sich halt nicht so eingefügt in das System. Sie hat länger gebraucht. Da war eigentlich so ein bisschen baff, wo ich mir dachte, boah, warum? Was ist da passiert? Und habe das halt auch hinterfragt und da bin ich halt dann draufgekommen, okay. Ich hatte meinen Verein. Ich bin sofort in den Handballverein rein. Ich hatte sofort Kollegen, Freunde. Wie gesagt, auch ich bin ein Junge gewesen, kein Mädchen. Sie ist islamisch, also ich bin Atheist. Es sind so viele Faktoren, die einfach dann es mir ermöglicht haben, dass ich nicht als wie gesagt, als anders angesehen werde. Und sie hat auch erwähnt dann oder so durch Gespräche, es ist oft gefragt worden, warum sie kein Kopftuch hat. Mich hat nie jemand gefragt, was auch immer, oder ob ich jetzt, weiß nicht, ob ich drei Frauen habe oder irgendwie so diese Geschichten. Mich hat keiner gefragt, ob ich in eine Moschee gehe. Und wo ich mir da, okay, dann habe ich mir gedacht, na, passt, das Thema ist jetzt vielleicht doch interessanter, als ich geglaubt habe. Und dann wird man einfach auch konfrontiert mit dem Leben. Syrienkrieg, Ukraine, Flüchtlinge. Das Thema ist leider immer aktuell. Also es ist jetzt nicht so, dass man über etwas spricht, was vor 30 Jahren passiert ist, sondern Flüchtlinge kommen immer wieder, müssen sich immer wieder integrieren. Migration ist einfach ein, ja, Normalzustand. Das überall migrieren Leute hin. Und da habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und dachte, ja, es ist schon ein sehr interessantes Thema. Und ja, und habe dann auch gesagt, okay, was ist überhaupt Migration? ist Migration eigentlich nur wirklich der Ausländer, der nach Österreich kommt oder in ein anderes Land, oder ist eigentlich, gibt es auch kleinere Formen von Migration? Und da bin ich halt auch drauf gekommen. Im Endeffekt ist Migration, wenn man von St. Pölten nach St. Margarethen zieht, wo ich halt jetzt wohne, ist einfach eine Stadt-Land-Migration. Es ist um nichts anderes. Also ich bin nach St. Margarethen gezogen, weil die Lebensumstände, oder weil es halt vielleicht hier billiger ist, weil einfach, und Leute wechseln halt ihre Lebensorte, Arbeitsplätze, weil halt irgendwo sich was ergibt, was für sie einen Vorteil hat. Und wir als Sportler sind ja auch Migranten immer. Wir waren Arbeitsmigranten. Das mache ich auch in meinem Vortrag, wo ich dann die Leute frage, aber ein paar Fotos von Sportlern, von Messi und Mbappé und Carlo Ancelotti. Ich frage dann einfach, wer von denen, was glaubt ihr, ist Migrant und welcher ist Flüchtling? Und dann merken die Leute, okay, Migrant ist nicht nur der an der, sozusagen an der Supermarktkasse arbeitet oder am Bau oder so. Migrant ist, wenn ein CEO von einem Top-Unternehmen aus Irland nach Österreich zieht, damit der, was auch immer, die OMV leitet. Oder dass ein Carlo Ancelotti, der italienische Top-Trainer, der ist in Spanien ein Arbeitsmigrant einfach. Aber wir würden nie sagen, wenn man sagt, ja, was sagst du über Messi? Wäre nicht das Erste, ah, der ist Migrant. Der ist, oder Mbappé, na, der ist, der Migrant ist ein, ist, der Mbappé ist ein Migrant, weil der hat, nein, die sind einfach, boah, super Sportler und cool. Aber bei anderen Menschen ist so das Thema, ach, Migrant. Und das wird, ja, also das ist ein sehr komplexes Thema. Und einfach, wenn ich versuche, denen die Augen zu öffnen und sie ein bisschen darüber nachdenken lasse, hoffentlich gehen sie dann aus diesem Vortrag raus und denken sie, aha, ja, es ist. Und ich hatte einen Vortrag, wo ich am Anfang gefragt habe, wer Migrationshintergrund hatte in der Klasse. Das hat keiner aufgezeigt. Man hat aber, also man hat einfach optisch gesehen, dass circa 80% der Leute einen Migrationshintergrund haben. Und nachher habe ich dann gefragt, okay, von wem sind dann die Eltern oder die Großeltern oder wer ist? Und dann haben plötzlich dann 70% oder so von denen aufgezeigt. Und ich sage, ja, ich habe eigentlich oder so. Also vielleicht ist auch so, man will gar nicht als Migrant anerkannt, also man will es gar nicht zeigen manchmal, oder man sieht es zu negativ, und dann erst, wenn das Thema so ein bisschen aufgebrochen wurde, wenn's, ja, wenn's nicht als negativ dargestellt wird, dann befreit man sich davon und sagt, ja, ich bin ein Migrant, und super. Dessen, Gott sei Dank gibt es Migranten, weil sonst würden wir alle in Österreich Wiener Schnitzel essen und Snockerl und hätten keinen Kebab, hätten halt keine Pizza und sowas. Das ist ja eine tolle Sache.
Ja, das stimmt. Sehr bereichernd.
Auf jeden Fall, ja.
Vielleicht darf ich abschließend nur die Frage stellen, wie fühlst du dich als Österreicher oder als Bosnier oder als Kosmopolit?
Ich fühle mich so im Allgemeinen eher so als Weltenbürger, und dann wird es immer kleiner, so ein bisschen. Dann eher als Europäer, und dann geht es aber, wird es eher noch sofort noch kleiner, wo ich dann sage, ich fühle mich als ein Mensch aus, also Mostar, wo ich herkomme aus Bosnien, der Ort, und ich fühle mich als ein Pöltner. Aber andererseits, ich bin sehr gern in Spanien und ich bin sehr gern dort. Ich bin sehr gern, und die Frage ist dann auch immer, es ist wiederum so komplex, weil, also, es gibt genug, wenn ich nach Mostar fahre, gibt es auch genug Menschen, wo ich mich mit denen dann überhaupt nicht identifizieren kann. Die jetzt irgendwo, und da frage ich mich dann auch, bin ich hier, warum fühle ich mich jetzt als, wie kann ich mich als Mostar sozusagen fühlen, wenn das genauso Leute sind, die sich als Mostari fühlen, aber die sind anders. Also ich kann mich mit denen nicht identifizieren, genauso in Saarbrücken. Es gibt Menschen, wo wir haben einfach nicht die gleiche Gesinnung, wir haben nicht die gleichen Werte, aber wir sind eigentlich fühlen wir uns als Saarbrückner. Und dadurch ist es für mich so richtig schwer zu sagen, als was ich mich fühle. Für mich ist wichtig, wo ich gerade bin und wo meine Freunde sind. Und ich weiß, dass ich Wurzeln in Mostar habe. Ich weiß, dass ich Wurzeln in Sarajevo habe. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall, also keine Wurzeln, aber ich sag, mein Stamm ist in Saarbrücken hier. Und ich könnte mich jetzt nicht Österreicher so richtig nennen. Weil Österreich, obwohl es klein ist, ist Bregenz ist ganz anders. Leoben ist ganz anders. Tirol ist ganz anders als Saarbrücken. Und darum ist oft so schwierig zu sagen, ja, ich fühle mich als Österreicher. Und darum verstehe ich auch Leute, wenn die sagen, ja, ich fühle mich jetzt nicht als Österreicher. Vielleicht ist die Frage einfach, vielleicht sollte man die Frage gar nicht stellen, als was du dich irgendwie fühlst, weil wenn die Leute sich dann nicht richtig ausdrücken können, was sie wirklich sagen wollen, dann kommt es nur negativ rüber. Wenn du mich jetzt, wenn es nur bei dem geblieben wäre, bei der Frage, also was fühlst du dich? Und ich sage, naja, ich fühle mich als Bosnier oder ich fühle mich St. Pöltener, wird das vielleicht irgendwie schlecht auffassen oder wenn jemand sagt, oder jemand sagt als Antwort, ich fühle mich nicht als Österreicher, dann ist okay, was fühlst du dich? Gar nicht an Österreich gebunden oder du lebst ja schon seit 25 Jahren und das sagt vielleicht, ich bin Wiener. Oder er ist kein Wiener, er ist Otterkringer. Oder sowas. Also einfach, er fühlt sich jetzt nicht dem ersten Bezirk in Wien überhaupt nicht verbunden, sondern nur seinem Bezirk. Und seinem Bezirk und vielleicht halt auch, so wie ich, Mostar verbunden. Also ich fühle mich St. Pölten und Mostar verbunden. So alles dazwischen. Ich war in Bosnien jetzt auf Urlaub mit meiner Frau, wir haben eine und unsere Tochter. Es gibt wirklich einige Städte in Bosnien, die habe ich vorher nie besucht. Das sind wirklich schöne kleine Städte. Aber ich fühle mich dort nicht irgendwie hingezogen. Ich finde es schön, 2 Tage dort zu sein. Super, schönes Wetter, schönes Essen. Und weiter. Und dadurch ist halt dieses, ich fühle mich als Bosnier. Und vor allem das ist komisch. Ich bin ja nicht einmal Bosnier. Ich komme aus Herzegowina. Herzegowina ist ein anderer Teil von Bosnien-Herzegowina. Nur ist halt so schwer auszusprechen, dass ich einfach immer sage, ich bin Bosnier.
Okay,
Und
verstehe.
das ist halt einfach auch so manchmal wie mit meinem Namen. Der Name wird eigentlich Djukic ausgesprochen, aber
Ich
oft
hab's
einfach aus
probiert,
Leichtigkeit
gell?
sage ich, ja, Djukic. Weil ich sage, Djukic, wie und was und wie schreibt man das? Und dann sagt Djukic. Und das ist dann einfach, das sind einfach solche Sachen. Jetzt gerade fühle ich mich fast noch mehr als St. Margaretner, wo ich jetzt bin, als ein Pöltner, weil ich viel mehr Zeit hier verbringe. Und das Leben ist hier und das Sportzentrum in St. Pölten und gar nicht so sehr andere Orte.
Ja, ich denke mal, es gibt dann vielleicht ein gewisses Wir-Gefühl. Aber ich selbst habe das jetzt auch nicht so extrem, dass ich mich so zugehörig fühle zu St. Pölten. Ich finde es eigentlich gar nicht so wichtig. Vielleicht ist es wenn man es jetzt vielleicht ein bisschen idealistischer sieht, könnte man ja sagen, ja, man ist Mensch und in Wahrheit, so wie du sagst, in St. Pölten sind unterschiedliche Menschen, dort sind unterschiedliche Menschen, selbst an dem Ort, wo man sich befindet, beziehungsweise wo man sich vielleicht zugehörig fühlt, gibt es einfach Unterschiede. Und dass diese Unterschiede das ja auch wiederum ausmachen.
Auf jeden Fall, also total. Als erstes ist man Mensch und dann kommt der Rest dazu.
Und es wäre schön, wenn man sie vielleicht auch auf der Ebene begegnet und nicht sagt, okay, ich sehe schon, der schaut anders aus, der ist anders. Weil
Ja.
man weiß das ja gar nicht, ne?
Total, total. Und wir haben oft das Problem in, also Ex-Jugoslawien wird, ist das Thema halt sehr prägnant, dieses,
Natürlich.
wo kommst du her? Oder
Natürlich.
es ist gar nicht in Ex-Jugoslawien ist gar nicht das Thema so, wo kommst du her, sondern es ist eher dieses, was bist du? Und dann, da geht es eben auf die Religion. Bist du orthodox, bist du Moslem oder bist du katholisch? Und sowas würde man aber einen Österreicher nie fragen. Also,
Stimmt natürlich.
genau, sowas würde man einen Österreicher nie fragen. Und vor allem, das Problem ist ja auch in Ex-Jugoslawien, dass diese Religionen ja über Grenzen gehen und in Ex-Jugoslawien wird aber sozusagen muslimisch mit Bosnien verbunden, katholisch mit Kroatien und Herzegowina und orthodox mit Serbien. Und dann ist sozusagen ein Orthodoxer, der antwortet dann oft, ich bin Serbe. Auch wenn der in Bosnien lebt, auch wenn der in
Richtig.
Kroatien lebt, sagt er, ich bin Serbe. Und der katholische antwortet, ich bin Kroate, und der andere sagt, der dritte sagt, aber ich bin Moslem.
Richtig.
Und ein, also ein der, es wird ja keiner, genauso könntest du ja antworten, wenn du katholisch bist, ich bin Österreicher oder ich bin Italiener, weil die sind ja auch katholisch, ne? Na, die sind Kroaten. Und das ist halt auch ein großes Thema, was ist. Was mit, bei der Migration auch ein bisschen hindert in Österreich. Und ja, da komme ich wieder zurück. Ich hatte halt auch einfach dieses Glück, dass ich sowas, ich wurde nach dem nicht wirklich gefragt oder nach dem wurde ich nicht beurteilt. Ich war dann einfach, ich bin orthodox, ohne Bekenntnis. Also ich bin, weil mein Vater kommt aus einer muslimisch-orthodoxen Familie, meine Mutter kommt aus einer orthodoxen Familie, wobei halt nicht praktizieren, so wie, sage ich mal, 90% der Österreicher auch nicht wirklich eine Katholiken sind, sondern ab und zu die Kirche gehen. Und mein Vater hat sie dann nicht bekannt, weil er nicht irgendwie zwischen seiner Religion, seiner Mutter und seinem Vater irgendwie entscheiden wollte. Ich war immer. Ich bin ohne Bekenntnis. Und ohne Bekenntnis war dann immer so, aha, okay. Das ist dann einfach so aufgenommen worden und es hat dann keine weiteren Fragen mehr gegeben. Wo andere Leute dann natürlich, okay, Moslem, aha, okay, du bist Moslem. Oder dann, woher kommst du dann wirklich? Und das war bei mir dann nie so ein Thema. Sondern ich bin ohne Bekenntnis, aha, okay, cool,
Ja, bei
spielen wir
ohne
weiter.
Bekenntnis schwingt nichts mit, ne?
Ja, genau.
Und bei anderen Religionen oder wie immer Ländern hat man halt gleich so ein Bild im Kopf, das aber auf die betreffende Person ja gar nicht zutreffen muss.
Total.
Ja. Na, interessant. Ja, was ist deine nächste Station? Wo bist du als nächstes unterwegs? Hast schon eine Schule im Visier?
Noch nicht, weil jetzt halt Schulferien sind und sag mal, da lässt man die Lehrer und die Direktoren noch ein bisschen in Ruhe, vor allem sie können nichts planen. Also es hätte jetzt auch keinen Sinn, Schulen anzusprechen. Ich bin mit einigen Schulen in Kontakt und ja, aber es war dann einfach auch zu spät vom Terminlichen, wo wir gesagt haben, wir hören uns einfach so Ende August, Anfang September, wo die dann mehr oder weniger mit Plan weiterkommen. Ich versuche ja höhere Schulen, so sag ab der Oberstufe, obwohl es auch in der Mittelschule so dritte, vierte macht schon Sinn. Also vom überall gibt es das Thema Migration, das ist und auch wenn, sag ich mal, der Anteil an Migranten in der Schule kleiner ist, ist das Thema wichtig. Und ja, also das Problem ist gar nicht, ob man irgendwie, oder Problem möchte ich das gar nicht nennen, sondern wo man Vorträge machen kann. Die Schulen sind sehr interessiert an dem, nur kriegen sie es in den Unterricht rein. So, wir, das so war auch mein so Gedanke, bevor meine Frau als Lehrerin angefangen hat zum Arbeiten. Naja, die werden das schon irgendwo einen Tag in der Woche, in einem Monat, die werden das schon unterkriegen. Aber durch den ganzen Stundenplan, den die haben, die müssen das, dann sind die Ferien. Es ist ja auch nicht so, dass die Schulen so in den letzten oder den ersten Schulwochen gar nichts tun, sondern das ist halt schon sehr viel Arbeit für sie, dann irgendwelche Stunden freizuräumen und wie, dass das einen Sinn macht. Und das, also wenn, dann scheitert sowas eher an dem, dass die Schulen sagen, boah, wir haben die außerschulische, das, es kommt schon ein, es wird ein anderer Vortrag oder die haben das, wir schaffen es gar nicht unterzukriegen. Versuchen wir im Jänner, reden wir nochmal und dann versuchen wir das am Ende des Schuljahres reinzukriegen oder irgendwie kurz vor irgendwelchen Ferien, kurz nach irgendwelchen Ferien. Das scheitert fast, wenn dann immer an sowas, als dass die Schulen sagen, naja, ist eigentlich nicht interessant für uns das Thema, wir haben mit dem nichts zu tun, sondern es ist ja, na super, cool, aber wir müssen das irgendwie organisieren.
Finde ich super.
Ja.
Toll. Ja, dann schlage ich vor, wir kommen zum zweiten Teil von Zeit für mich. Das ist immer so ein Entspannungsteil, nenne ich es. Und ich habe mich damit ein bisschen abgesprochen, weil ich mir gedacht habe, naja, es sollte eigentlich auch für Sportler interessant sein. Und wir haben uns geeinigt auf die progressive Muskelentspannung nach Jacobson. Ich sage einmal so, es ist vielleicht ein bisschen eine Light-Version davon. Meine Frage, magst du mitmachen?
Ja,
Okay.
ich schaue, wie gut ich es mache.
Na, da
Es
gibt es
ist
kein Gut, kein Schlecht. Das
okay, sehr gut.
gibt's nicht. Es
Sehr,
geht
sehr
nur
gut.
ums Entspannen. Genau, dann freue ich mich. Ja, im Grunde genommen macht man es im Liegen. Also man könnte sie jetzt auf einer Yogamatte
Ich
legen.
habe mir eine hinten vorbereitet, nur ich weiß nicht, ob das, wie wir das umsetzen können, ob
Kannst
das
du da
okay ist,
einfach
wenn ich da hinten
hinlegen. Du
liege.
musst jetzt gar nicht auf uns Rücksicht nehmen.
Okay,
Ja,
sehr gut. Na dann,
genau.
da
Also du
hinten
kannst schon, wenn du magst,
kann ich
dann
schon.
dich und unsere
Perfekt.
Zuhörerinnen und Zuseherinnen einfach gleich mal sich's bequem zu machen.
Dann verschwinde ich jetzt aus dem Bild
Ja, ist
und höre dir
okay.
nicht zu.
Fein. Genau, wir legen uns einmal auf den Rücken, beziehungsweise ihr könnt euch gerne in die angenehme Rückenlage begeben. Und wenn ihr angekommen seid, mal nur kurz den Hinterkopf anheben, um ihn dann wieder ganz satt auf dem Boden aufliegen zu lassen. Die Arme, die können ganz locker neben dem Körper Platz finden. Dabei zeigen dann die Handflächen Richtung Decke. Und deine Beine, die kannst du hüftbreit im Boden ablegen, die Fußschaufeln, die zeigen leicht nach außen. Wenn es dir gelingt, schließ gern deine Augen, um nur ein bisschen mehr bei dir anzukommen. Ansonsten kannst du die Augen auch geöffnet lassen und dann schaust du mal so in die Ferne, quasi nicht schauend schauen. Ja, und dann atme ruhig und tief, aber behalte deinen eigenen Rhythmus bei, ganz natürlich, so wie es für dich angenehm ist. Ganz bewusst ein und langsam wieder aus. Und wenn wir dann gleich mit den Übungen beginnen, achte bitte darauf, dass du deine Muskeln nur leicht anspannst. Gerade so, dass du die Anspannung wahrnehmen kannst. Das genügt völlig, um eben diesen Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung letztendlich wahrzunehmen. Und wichtig dabei ist, dass der Atem gleichmäßig und ruhig weiterfließen kann, weil oft tendiert man ja beim Anspannen dazu, den Atem anzuhalten. So schau einfach ganz locker weiteratmen. Und falls du irgendwo einen Schmerz verspüren solltest, dann lässt du diese Region, diese Muskelpartie einfach aus. Dann lass uns gemeinsam starten. Wir beginnen nun mit den Armen und Händen. Du winkelst deine Arme mal leicht an und bildest mit deinen Händen eine Faust. Achte darauf, dass dieses Gefühl der Anspannung wirklich ein leichtes Gefühl ist. Den Atem fließen. Und wenn dein nächster Ausatem kommt, dann lass deine Arme wieder zu Boden sinken, leg deine Hände bequem ab, lass die Oberarme locker und spür mal, wie sich das Gefühl von Anspannung wieder löst. Nimm die Finger, die Hände wahr. Die Unterarme und Oberarme. Und schau mal, vielleicht gelingt es dir auch innerlich, locker zu lassen, dich zu entspannen. Wir wandern nun weiter und zwar zur Stirn, die wir jetzt bewusst in Falten legen. Das heißt, du ziehst so deine Augenbrauen leicht nach oben. Und achtest wieder auf dieses Gefühl der Anspannung. Atmest weiter. Mit einer der nächsten Ausatmungen lass deine Stirn wieder locker. Löse alle Unebenheiten, sodass die Stirn wieder richtig glatt wird. Glatt wie eine Wand. Und bleib mit der Aufmerksamkeit bei den Muskeln, die sich jetzt entspannen. Solltest du gedanklich abschweifen, kannst du das registrieren und ganz einfach mit der Aufmerksamkeit wieder zum Körper, zur Muskulatur zurückkommen. Dann lass uns zum Bereich des Kiefers und zur Halsmuskulatur kommen. Spanne hier leicht an, indem du sanft mit deinen Zähnen aufeinander beißt und den Hals leicht einziehst. Der Atem darf wieder fließen, also nicht zu fest anspannen. Gleichmäßiger Atem. Sanfte Anspannung im Kiefer- und Halsbereich wahrnehmen. Und dann lassen wir mit der nächsten Ausatmung auch wieder locker. Und du spürst diesem Gefühl der Anspannung nach und nimmst wahr, wie diese langsam der Entspannung weicht. Wir wandern weiter mit unserer Aufmerksamkeit zum Bereich der Schultern, des Rückens und der Bauchmuskulatur. Und wir spannen jetzt diese Muskelpartien gleichzeitig an. Wieder nicht zu fest, schau, dass du atmen kannst. Vielleicht sind die Schultern hochgezogen, der Bauch eingezogen. Und dann hilft uns der Ausatem wieder beim Lockerlassen. Schultern dürfen wieder zu Boden sinken. Dein Rücken liegt bequem am Boden auf. Und die Bauchmuskulatur wird wieder weich. Spür, wie das Gefühl der Anspannung immer weniger und weniger wird. Und öffne dich für die Entspannung. Wir kommen nun zum Gesäß, den Beinen und Füßen. Aktiviere hier wieder die Muskulatur. Du kannst die Füße so zu dir heranziehen, das Gesäß wirklich auch anspannen. Lass den Atem wieder natürlich fließen. Spüren die Anspannung. Und der Ausatem lädt dich dann wieder ein, die Muskulatur zu lösen im Bereich der Oberschenkel, der Waden, auch im Bereich des Gesäßes. Und spürst auch hier wieder die Berührungspunkte mit dem Boden. Und erlaubst dir ganz bewusst nun die Entspannung wahrzunehmen. Und werden dann auch noch den Ausatem etwas verlängern. Das hilft uns, also die Entspannung noch etwas zu vertiefen. Dabei können wir auch ganz bewusst in den Bauch hineinatmen. Das bedeutet, du beobachtest einfach mal den Ein- und Ausatem. Vielleicht spürst du den jetzt an der Bauchdecke, merkst, wie sich dein Bauch hebt und senkt. Ganz von allein, ohne dass du dazu etwas tun müsstest. Und dann lass langsam die Ausatmung etwas länger werden. Schau, dass es sich für dich gut anfühlt. Und falls da Gedanken sind oder Anspannungen oder Sorgen, dann lade ich dich ein, dass sie mit dem Ausatmen aus dir herausfließen dürfen. Und dass du deine Entspannung auf körperlicher Ebene mit der Ausatmung noch mental ausdehnen kannst. Erlaub dir noch einmal so einen bewussten Ausatmen. Und dann gib die Atmung wieder frei. Spür den Körper, wie er nun entspannt am Boden liegt. Und nimm ihn ganz bewusst als Ganzes wahr. Von den Füßen bis zum Kopf, vom Kopf bis zu den Füßen. Nun lade ich dich ein, dass du die Atmung wieder etwas tiefer werden lässt. Dann auch schaust, gibt es irgendwelche Bewegungen, die du jetzt gerne machen möchtest? Geh deinem Impuls nach. Und wecke dich und den Körper langsam auf. Ich hoffe, es gelingt dir, dass du auch dieses Gefühl der Entspannung jetzt mit in den Alltag nehmen kannst. Ja. Dann freue ich mich, dass du mit dabei wirst, dass du mit dabei warst. Damir ist auch
Dankeschön.
wieder. Vom Boden aufgestanden.
War angenehm. Was?
Freut mich. Super. Ja, danke auch an dich, Damir, für deine Zeit.
Ich danke auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe was Interessantes sagen können.
Auf jeden Fall. Dankeschön.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss, Baba.
Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.